Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei Christus.
Ja, die beiden Texte habe ich extra ausgewählt, sowohl für die Auszeit hier als auch für dieses Projekt Fastenzeit. Es geht ums Gebet. Jetzt ist mit diesem Krieg in der Ukraine nochmal eine ganz neue Situation eingetreten. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist nur umso passender, dass es um das Thema Gebet geht. Was können wir tun? Wir leben in einer Zeit, in der alles sich verändert, was wir gewohnt sind über viele, viele Jahre, vom Frieden in Europa angefangen bis hin zu dem, was der Klimawandel uns an Flut und Sturm beschert. Was können wir tun? Ich glaube, dass es da ganz angezeigt ist, zu beten, um darauf zu kommen, was wir tun können, was jeder von uns tun kann. Dieser Abschnitt, den ich als Evangelium vorgelesen habe, stammt aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist die Grundsatzrede Jesu im Matthäusevangelium. Und diese Grundsatzrede bei Matthäus, die ist sehr kunstvoll aufgebaut, nämlich wie eine Zwiebel in Schalen. Und diese ganze Rede ist eigentlich eine Antwort auf die grundsätzliche Botschaft Jesu: kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Also, und diese Antwort erfolgt in solchen Schalen wie bei einer Zwiebel, und ganz in der Mitte, als Kern sozusagen, steht das Vaterunser. Als ich das zum ersten Mal wirklich realisiert habe, war ich richtig schockiert. Ein Gebet als Mitte des Evangeliums. Es gibt in den Evangelien, also in den Synoptikern, diese Geschichte von der Tempelreinigung. Johannes übrigens. Bei den Synoptikern gründet es Jesus so, der Tempel, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Dass unsere Kirchen Häuser des Gebetes sind, das erschließt sich zumindest nicht auf den ersten Blick. Und doch steht das Gebet des Vaterunser in der Mitte des ganzen Evangeliums. Gemeint ist sicher nicht nur, dass wir das Vaterunser rezitieren, sondern wir müssen irgendwie neu beten lernen. Der Text, den ich vorgelesen habe, der enthält ja schon mal zwei Abgrenzungen. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, mit einem ganz bestimmten Zweck, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und damit irgendwie eine Befriedigung erfahren. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Also wenn wir hier sitzen, oder immer wieder, warum tun wir das? Natürlich hätten wir gerne irgendwie Trost oder Frieden erfahren oder irgendeine Art von Befriedigung erfahren. Das lehnt Jesus hier im Großen und Ganzen ab. Deswegen brauchen wir nicht beten. Das ist nicht beten. Das ist schon mal eine ziemlich herbe Botschaft. Und noch eine zweite Weise lehnt er ab, das Plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Das ist auch eine sehr verbreitete Weise zu beten, Gott zu bestürmen mit der Bitte, wie er es machen soll, dass es für einen richtig ist. Das tun wir ganz oft. Herr, ich brauche dies, Herr, mach doch dies, Herr, lass morgen die Sonne scheinen, Herr, lass den Krieg in der Ukraine aufhören, Herr, gib das unsere Energievorräte nicht versiegen, Herr, lass dies, Herr, lass jenes. Ja. Das hat sicher eine Ebene, die auch irgendwie was Entlastendes für uns hat. Aber beten im Sinne Jesu ist es, das geht darin nicht auf, das ist es letztlich nicht. Also zwei Weisen, die uns sehr vertraut sind, die werden hier schon mal abgelehnt. Stattdessen, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Steht erstmal im Gegensatz zu dem Beten in der Öffentlichkeit, bei dem man dann die Zuwendung, die bekommt, wahrgenommen wird. Ich glaube, dass das auch noch mehr heißt. In die Kammer gehen, schließt die Tür zu. Das ist so, macht so eine Grenze zum Alltag. Beschäftige dich nicht mit dem, was da in deinem Kopf so an Alltäglichkeiten vorgeht. Lass es. Das ist ähnlich zu dem, was wir hier in der Meditation immer üben, zu versuchen, wenn wir merken, dass wir am Denken sind, das Denken zu lassen. Uns nicht mit dem zu beschäftigen, was sozusagen unsere Aufmerksamkeit erheischt. Und dann ist das Erste, was man tut, man beschäftigt sich erstmal gedanklich damit. Also mach die Tür zu. Lasst es sein. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ja, wie kann denn das geschehen, zu deinem Vater beten, der im Verborgenen ist? Da das glaube ich, ist, wird uns dann der Vater unser Text lehren. Und dann heißt es, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Verborgen ist ja erstmal der Beter in seiner Kammer. Der Vater sieht den, aber der sieht nicht nur das Äußere dieses Beters. Der sieht auch, was den Beter im Innersten bewegt. Deswegen müssen wir ja auch nicht viele Worte machen. Wir können das gar nicht erreichen oft, was uns, finden gar nicht die Worte, um auszudrücken, was uns bewegt. Der Vater, der im Verborgenen ist, der ist irgendwie dem Verborgenen selbst des Beters nahe. Es gibt eine berühmte mittelalterliche Schrift aus Kartäuserkreisen in England, die sogenannte Wolke des Nichtwissens. Da kann man nachlesen, dass Gott der Kern unseres Selbst ist, der Kern unseres Seins ist. Also dass ich als Person und als Individuum sozusagen aus Gott hervorgehe. Er ist der Kern meines Seins. Er ist darin verborgen. Er ist in meinem Selbst verborgen, wie, so wie mein Selbst mir selbst verborgen ist. Das Selbst, das aus Gott hervorgeht. Das heißt, dass sozusagen die Zuwendung zum eigenen Selbst, das, was ich von mir merke, das Mittel ist, mit dem ich mich dem Vater, der im Verborgenen ist, irgendwie überhaupt annähern kann. Und wie dies geschieht, das lehrt uns das Vaterunser. Erstmal die Du-Bitten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das Erste, oder ganz schnell, wenn wir uns zum Gebet, zum Meditieren, zum Sitzen hinsetzen, ist, dass wir merken, dass in der Mitte ich selber stehe. Meine Gedanken, meine Unruhe, was ich gerne möchte, ich suche den Trost oder die Lösung oder auf irgendein Problem, das mich beschäftigt, ja. Es geht irgendwie um mich und meine kleine Welt. Und selbst wenn ich jetzt das verändern wollte, sodass es um sein Reich geht, dann bin ich ja nochmal der Aktive, der da was unternimmt, so wie er es sich halt vorstellt. Ich glaube, dass die Du-Bitten, wenn wir die anwenden auf das Gebet selbst, dass dann herauskommt, dass es darum geht, etwas geschehen zu lassen, was da in der Stille geschieht, was mit mir geschieht. Das geschehen zu lassen, statt meinerseits das Geschehen zu steuern. Also wir sind da, wenn es Gottes Wille geschehen soll, dann müssen wir denn erstmal erkennen, da sind wir Empfangende. Da sind wir, hat das Empfangen Priorität. Nicht das Tun, sondern das Empfangen. Ich empfange erstmal den Willen Gottes über das, was geschieht, wenn ich in der Stille verweile und mich dabei mir selbst zuwende, dem zuwende, was sich sozusagen mir zeigt von mir selbst, von diesem Selbst, das in Gott gründet. Das zu gewahren und das anzunehmen. ob es meinen Vorstellungen entspricht oder nicht. Das, glaube ich, ist etwas absolut Zentrales im jesuanischen Beten. Es gibt von Rumi so einen wunderbaren Vers, wo er das menschliche Leben mit dem Gasthaus vergleicht. Und in dieses Gasthaus kommen halt sehr unterschiedliche Gäste, sehr freundliche, aber auch Rabauken, die dem Wirt da die Bude auf den Kopf stellen und ausräumen. Und dann sagt Rumi ganz einfach, heiße alle willkommen, heiße alle willkommen, die Netten und die Rabauken. Denn alle sind Boten von Gott, die dich ein Stück näher zu Gott führen. Das ist so zentral für das Gebet. Wir machen es natürlich total anders. Wir wollen das, was uns gefällt, das wollen wir haben. Und was uns nicht gefällt, das wollen wir wegkriegen. Deswegen ist eine zentrale Aufgabe, Herausforderung im Gebet, diese Eigenaktivität, dieses Haben-Wollen, des Schönen und des Wegkriegen-Wollen, des Unangenehmen. Das zu unterbrechen, das da sein zu lassen, was da ist, weil alles, was da ist, ein Bote von Gott ist. Noch ein Wort zu den Wir-Bitten. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Ja, ich finde, das macht uns so unsere Kleinheit bewusst. Das sind so Alltäglichkeiten eigentlich. Das tägliche Brot, ja, das brauchen wir halt täglich, aber sicher ist es nicht. Da muss was wachsen, da muss was gedeihen, das muss geerntet, verarbeitet werden, das muss verteilt werden. Da sind so viele Abhängigkeiten drin, so viele Zwischenstufen. Es hungern ja Millionen Menschen. Millionen Menschen hungern. Auch in unserem Land hungern Menschen. Das tägliche Brot. Gott sei Dank haben wir es, aber sicher ist es nicht. Und das Erlassen der Schulden, also wenn man zum Opfer geworden ist, verzeihen können, ich finde das immer eine größere Geschichte, das geht nicht so, dass man den Schalter umlegt und dann hat man verziehen, sondern dann hängt man in seinen Gefühlen und in seinen Rachefantasien und in seiner Gekränktheit. Und selbst wenn man das gerne los würde, wird es nicht so einfach los. Und wenn man selbst schuldig geworden ist, dasselbe. Es lässt sich nicht einfach mit gutem Willen zur Seite schieben. Und in Versuchung geführt werden, ja, das werden wir immer wieder, aber dass wir darin uns nicht verhärten und nicht verzweifeln, wenn so die Dunkelheit so anhält. So ausweglos aussieht. Das ist nicht so selbstverständlich, dass man das kann. Also ich erlebe diese Wir-Bitten als Aufforderung. Guck dich doch an, wie abhängig du bist. Steig mal runter von deinem hohen Ross, deinen hehren Zielen und wer du so Großes sein willst oder meinst, sein zu wollen und zu sollen, steig mal runter. Es ist doch schon viel, dass du hier sitzen kannst und atmen, dass die Sonne scheint. Ich empfinde diese Wir-Bitten als so einen Aufruf, in einer demütigen Haltung zu beten. Nichts ist selbstverständlich. Nichts. Das kriegen wir jetzt nochmal vor Augen geführt. Und dann endet es irgendwie mit Vergebung. Das glaube ich. Das höre ich ja immer wieder, wenn Leute anfangen, so eine tägliche stille Zeit einzurichten, dann schafft die so ein bisschen Distanz zum Alltag, man ist dem nicht so ausgeliefert. Sie zentriert einen, erdet einen. Oft ist es so, es fällt einem was ein, was man in einer bestimmten Situation machen kann, also eine Lösung sozusagen. Und die passt dann in der Regel auch. Das ist nichts, was man umsetzen muss, sondern das ist, ja, wie es irgendwo im Epheserbrief heißt, das Werk, das Gott bereitstellt, dass wir es tun. Das Beten, das jesuanische Beten mündet ins Tun, ins Handeln. Und das macht es so wertvoll. Und zwar in einem Handeln, das etwas von der Vergebung transportiert, die wir im Gebet erfahren können. Es gibt ein schönes Bild, das Jesus ab und zu mehrfach gebraucht für den Beter. Der Beter ist ein Wächter, wacht und betet. Das ist so ganz eng beieinander. Der Beter ist ein Wächter. Und der Wächter, der muss die Zeit, in der er die Wache schieben muss, der muss er aushalten. Ob es regnet oder schneit, es muss aushalten. Und der kann sich auch nicht mit seinem Zeug beschäftigen, kann nicht seinen Gedanken nachhängen, kann nicht träumen, kann nicht dösen, kann sich nicht mit seinen Gedanken beschäftigen, kann nicht planen und kommentieren. Nein, der muss wach sein. Und selbst wenn er was merkt, kann er sich auch damit nicht komplett beschäftigen. Das könnte eine Finte sein und der Angriff kommt aus einer ganz anderen Ecke. Also er gewahrt das und bleibt offen für das Ganze. Das finde ich eine schöne Beschreibung der Haltung, unserer Haltung im Gebet plus die Demut. Ich finde, dass die Zeiten, in denen wir leben, uns umso mehr einladen zum Gebet, damit wir die Veränderungen, die sie uns abverlangen, damit wir die bewältigen können. Und zwar menschlich. Mit Vergebung.